Herzlich willkommen im Spielekeller, Folge 135. Schön, dass ihr heute wieder zuhört und schön, dass der liebe Chris und ich wieder zusammen sprechen dürfen. Im Doppelpack auch, also zwei Tage hintereinander übrigens.
Guten Morgen.
Ja, hallo.
Wie geht's? Warum denn zwei Tage hintereinander, Dennis?
Oh, es ist so schön, ich freue mich so sehr. Ich bin relativ kurzfristig, also gehofft habe ich es immer, aber wirklich geplant und gebucht habe ich jetzt erst vor kurzem. Meinen Urlaub mit meiner besseren Hälfte, wir fliegen, ich glaube 9 Tage meine ich, nach Kreta. Wie ihr wisst, oder wie viele Leute wahrscheinlich aus der Branche wissen, ist bei uns Quartal 4 immer sehr anstrengend. Und ich hatte aber jetzt auch wirklich die letzten 6 Monate bestimmt eine sehr anstrengende Phase, also sehr fordernde Phase vor allem. Hat man ja vielleicht auch mitbekommen, bei uns war wirklich auch eine schwierige Zeit, auch vor allen Dingen bei Take-TV, sag ich mal, oder explizit bei Take-TV. Und ich glaube, wir haben insgesamt alle da einen sehr, sehr guten Job gemacht, richtig Gas gegeben. Tendenz geht auch wieder nach oben, das ist sehr erfreulich. Aber das ist auch alles auf Kosten von Energie, Kraft und Fokus in der Arbeit gewesen. Deswegen auf der einen Seite bin ich sehr erfreulich, bin aber auch ein bisschen erschöpft. Deswegen habe ich gesagt, bevor das restliche Jahr jetzt noch richtig reinschlägt, müssen wir mal Urlaub machen und vor allen Dingen einfach mal mit der Frau auch Zeit verbringen. So, und deswegen bin ich sehr dankbar. Danke an dich, Chris, und an unsere Gäste, denn wir nehmen noch 2 Folgen auf. Heute ist nämlich der 19.09., der Donnerstag.
Genau.
Und am 20. nehmen wir auch noch eine weitere Folge auf. Dazu erzählen wir aber dann demnächst mehr.
Ja, das heißt halt auch im Umkehrschluss, dass heute die News vielleicht nächste Woche nicht mehr die aktuellsten News sind. Und die Folge danach war vermutlich, weiß ich gar nicht, ob wir überhaupt ein News-Segment machen, wahrscheinlich nicht.
Nee, machen wir einfach mal nicht.
Wenig Sinn macht.
Genau, ich denke, bis nächste Woche Mittwoch ist noch okay. Also, ne, heute ist Donnerstag, bis zum, wenn ihr jetzt gerade hört, ich denke, da sind die News noch okay. Aber ja, danach, ich glaube, dann wird es schon ein bisschen weit weg. Cool. Ja, das freut mich total, dass wir das hinkriegen. Aber das muss ich auch sagen, wir haben das ja jetzt auch in 2+ Jahren nur Podcast bisher immer gut gemanagt, wenn mal irgendjemand nicht kann oder so. Entweder hat jemand übernommen oder wir haben es geschoben. Also das
hatten wir nicht Pause? Selbstverständlich.
Nee, ne? Nee, nein, wir haben, Chris,
gar keine,
wir sind immer noch ungeschlagene Weltmeister im Podcasten. Es gab noch keine Sommerpause, was ist das denn? Weihnachten, nee, hallo, Silvester.
Ist ja noch nichts ausgefallen, ne? Ist noch nie eine Folge ausgefallen.
Obwohl wir auch schon sehr herausfordernde technische Folgen hatten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann mich gar nicht mehr richtig konkret an die Sachen erinnern, aber ich weiß, dass wir Folgen hatten. Herr Fleckel übrigens einer davon. Grüße gehen raus. Also mal ein bisschen Fingerpointing hier, bin ich ganz gut drin. Der war technisch so gut vorbereitet beim ersten Mal. Das war absoluter Wahnsinn. Ich sag's dir,
wie. Kannst den doch jetzt hier nicht so outen.
Nein, der ist ja ein super Typ und auch wirklich, also ich mag ihn ja wirklich sehr gern, aber so schlecht aber vorbereitet selten. Ja, nein, dazu stehe ich. Also ich glaube, Johannes schickt auch immer so Infos rum, wo drin steht, hey, guck doch bitte mal, das Internet klappt und ihr Mikrofon habt.
Ja, das Problem ist, sobald die Leute reisen, wird es halt extrem schwierig, ne? Das kenne ich ja von mir, weil du einfach dein Setup nicht mal mitnehmen kannst, ne? Oder vor allem, ganz ehrlich, auch nicht mal mitnehmen möchtest. Also ich sehe mich halt nicht. Ich liebe diesen Rode Streamer X. Hier ist voll der Werbeplug übrigens, ungewollt. Also ich liebe das kleine Ding. Aber ich habe auch trotzdem keinen Bock, das immer mitzunehmen. Vor allem mit dem Mikro und so. Das ist halt dann doch auch Gepäck.
Ja, und verstehe ich auch vollkommen. Also ich hätte jetzt auch gar keinen Bock, den mitzunehmen, weil das erinnert mich dann, auch wenn das jetzt für mich nicht Arbeit ist, aber trotzdem connecte ich das mit meinem Job.
Ja.
Und das, wenn es geht, würde ich das einfach mal nicht connecten in dem Moment. Ach, schön. Ja, cool. News. Wir haben gesagt, wir wollen über ein paar News sprechen. Wollen wir mal raus? Ich habe da sind so ein paar Themen, da glaube ich sogar, dass du fast ein bisschen tiefer drin bist als ich. Vor allen Dingen Racing ist heute ein Thema.
Ey, bin ich halt gar nicht drin, hatte ich aber lustigerweise.
Nee, lass trotzdem drüber reden.
Ja, ich habe lustigerweise am Dienstag noch ein Gespräch dazu gehabt.
Ja.
Weil es einfach wieder um Simracing ging, ne? Und ich bin bei Simracing, ich habe da auch mit vielen Leuten schon drüber gesprochen und ich hole mir da immer wieder ein paar News ab. Aber es ist ja so einfach so ein, für mich als Außenstehender, es ist immer noch ein sehr kleiner Markt, ein sehr wahlgetriebener Markt, weil du halt, wenn du wirklich über richtiges Simracing sprichst, ne, das Equipment ist ja auch unheimlich teuer. Das heißt, du hast ein paar Leute, die richtig viel Kohle reinbuttern. Ja. Deswegen verstehe ich auch, dass so Marken wie zum Beispiel AMG da was machen. Ja. Nur, da lass mich anders anfangen. Ich verstehe eher, dass Marken was im Simracing machen, weil es halt näher am Original, also am echten Auto ist, als dass, wenn zum Beispiel Mercedes-Benz ein Mercedes vor eine Dota-Arena fährt oder so. Ne? Ja. Also ich finde den, ich finde natürlich als Car-Brand finde ich so Dinge wie Sim-Racing oder auch einfach Rocket League macht einfach viel mehr Sinn.
Absolut, absolut.
Aber ich bin da sonst nicht so voll drin, tatsächlich. Also ich hole mir immer Infos, aber es ist tatsächlich für mich auch noch eine Blackbox.
Ja. Ich muss jetzt kurz flamen und es also versuchen, trotzdem positiv zu framen. Ich glaube, Sim-Racing ist eine der Sachen, wo Deutschland noch richtig gut sein kann, um auch Titel zu gewinnen. Haben wir historisch auch, meine ich. Relativ Danny Engels, Grüße gehen raus. Mhm. Historisch. Und jetzt kommt meine böse Antwort darauf. Es tut mir leid. Ich hatte ein Gespräch vor kurzem mit jemandem, den du auch kennst. Ich will ihn jetzt hier nicht ungefragt reinnehmen. Der gesagt hat, naja, guck dir mal an, wo wir noch unsere Goldmedaillen gewinnen. Meistens bei Sportarten, die eher für besser betuchte Leute funktioniert, wo es mehr um Equipment geht, wo man vielleicht auch technologisch noch, also wo es nicht um die Menschen geht. Natürlich auch, bitte nicht falsch verstehen. Aber dass solche Dinge halt eben auch nochmal helfen. Und ich glaube, Sim Racing ist beispielsweise auch eine dieser Sachen. Das kann sich nicht jeder leisten, ehrlicherweise. Und da sind wir, glaube ich, in Deutschland recht gut aufgestellt.
Ja, und ich glaube, der Einstieg, also es ist immer noch günstiger wahrscheinlich als Kartfahren, ne? Und also um in wirklich diesen Rennsport zu kommen. Aber sobald du dir wirklich, ich sag mal, vernünftigeres Equipment anguckst, also ich will das jetzt hier gar nicht flamen, aber ich hatte ja auch mal so, ne, diese klassischen Logitech-Wheels und so, das macht ja auch Spaß. Ne? Da kann man auch mal schön mitfahren, aber das hat ja dann nicht mehr viel mit Simracing zu tun.
Ja.
Sobald du dir mal so ein richtiges Set anguckst, so ein Rig, das ist ja schon happig, ne?
Geisteskrank. Also sieht geil aus, muss ich auch sagen. Nimmt
macht
viel
auch Spaß.
Platz weg. Ja, genau. Da musst du committed sein. Und dann hast du aber auch die Zielgruppe, die ist sehr spitz. Aber
was ist denn passiert im Simracing?
Ja, also wir haben gerade darüber gesprochen im Vorgespräch, als ich noch doofe Fragen gestellt habe. Corsair kauft Landshuter Simracing-Marke Fnatic. Also Corsair kennen wir, glaube ich, alle, vor allem durch mittlerweile Tastaturen, Mäuse, Headsets etc. pp. Die ownen auch Elgato übrigens, ne, für die Leute, die es nicht wissen. Und ich hätte jetzt im ersten Moment nicht daran geglaubt, dass die Fnatic kaufen, weil für mich im Kopf geblieben ist, dass das finanziell auch bei denen herausfordernd ist momentan, was ich so gehört habe, auch was Marketingmöglichkeiten angeht und so weiter. Genau, aber du hast auch ein bisschen was von gehört.
Ja, ich bin ja, wie gesagt, ne, nur so ganz peripher am Simracing, aber als ich damals ja gesehen habe, dass, wir reden über die Mutter, ne, das ist ja die Endor AG, ja. Liebe ich übrigens den Namen, ne, weil es der Forest Moon of Endor, da muss ich mal zuerst dran denken. Aber als ich ja irgendwie gesehen hatte, dass die Mutter von Fnatic irgendwie Insolvenz angemeldet hat oder halt, ne, abgewickelt werden soll, da hat mir ein bisschen das Herz geblutet, weil ich erinnere mich halt, in meinem Freundeskreis, wenn die was mit Simracing zu tun hatten, kam die Marke halt immer auf, weil das halt schon echt gutes Equipment war. Ne? Und mein Signal war so, oh krass, das funktioniert also gar nicht so gut, beziehungsweise so gut, dass man es irgendwie dann, ne, so ausspannt und irgendwie nochmal was Eigenständiges damit macht oder so. Aber jetzt genau, jetzt hat Corsair die Marke halt übernommen und das ist ja eigentlich ein ganz gutes Signal. Also zumindest würde ich behaupten, dass sie ja noch daran glauben, dass das funktioniert.
Ja.
Also ein Markt wird wohl da sein. Das werden wir dann aber sehen. Ne? Das Schöne ist halt, es gibt dann offensichtlich keine Layoffs.
Mega, also tatsächlich.
Die Leute bleiben. Das cool. Ist schön. Und soll noch Geld reinfließen, ne?
Ja, muss wahrscheinlich ja auch. Auf der anderen Seite würde ich jetzt auch nochmal sagen, ich glaube, so ein Markt, wie er jetzt gerade ist bei uns hier, vor allem auch im Dachraum, ich glaube, da gibt es schon sicherlich auch gute Käufe, also für einen günstigen Preis. Ne? Wenn so Unternehmen jetzt kurz vor Insolvenz sind oder insolvent sind, ich glaube, das sind die Momente, wo dann Leute, denen es finanziell gut geht, auch mal genauer hinschauen dürfen.
Ja, spul doch nochmal zurück zur Folge mit Dorian und befrag ihn doch mal dazu. Weil das ist ja mit dem Level ähnlich gelaufen.
Genau.
Dass sie da die Assets aus der Insolvenzmasse gelöst haben quasi.
Und wahrscheinlich für
jetzt das selbst betreiben.
Ich habe ja die Zahlen nicht öffentlich genau genannt. Ich weiß sie auch nicht genau, aber es war sicherlich nicht mal mehr ein Zehntel von dem, was da mal reingesteckt worden ist. Trotzdem, aber was man weiß, das hat da damals schon im Bau knapp 10 Millionen oder so gekostet, ne? Das war ja irgendwie 8,9 Millionen, habe ich mal, glaube ich, irgendwo
gegeben. Ja, genau, irgendwie, es waren knapp 10, also irgendwie an der 10-Grenze.
Ey, ist ein guter Deal, jetzt gehört dir so ein Bums. Das hat der Dorian ja auch gesagt. Ja, also, muss man sich auch mal klar machen, ich bin jetzt Inhaber von diesem ganzen Ding hier, ne? Ja. Mir gehört da der Stein, der da gebaut worden ist.
Das Schöne, okay, also wir driften voll ab, aber das Schöne an sowas ist ja, wenn es nicht funktioniert, verkaufst du einfach die Assets und kommst wahrscheinlich trotzdem noch gut raus.
Das habe ich mir in dem Fall auch gedacht, deswegen aus der Perspektive würde ich immer meinen Hut ziehen.
Ja, smart. Macht dann einfach Sinn.
Ja.
So, aber genau, also Simracing. Und ich habe, das habe ich aber zufällig gesehen auf irgendeinem Social, glaube ich, dass Logitech G, also die Gaming-Brand, jetzt auch mit Momo arbeitet und die jetzt quasi auch so irgendwelche Pro-Premium-Lenkräder rausbringen für den Simracing-Markt.
Und kannst du kurz erklären, was Momo ist? Weil wir haben gerade kurz darüber diskutiert. Nicht so, Momo, weiß ich nicht, kenne ich jetzt, glaube ich, nicht so richtig.
Ja, ich kenne die halt auch nur so als Rennsportmarke irgendwie. Die machen ja Equipment, ne? Also ich kenne die halt von Lenkrädern. Also ich kenne halt tatsächlich diese Momo-Lenkräder.
Ja.
Und ich weiß, die machen, ich habe Handschuhe schon gesehen und so Zeug. Also die sind halt einfach so eine rennsportnahe, wahrscheinlich, wenn du dich mit Rennsport auskennst, ne, haut man mir gleich eine rein. aber ich kenne die auf jeden Fall immer so angrenzend an den Rennsport. Wahrscheinlich sind die da ein bigger Deal, als ich glaube. Ja. Aber genau, ist auf jeden Fall eine sehr Rennsport-endemische Marke, so wie ich sie zumindest wahrnehme. Und jetzt gibt's halt Simracing-Lenkräder mit Logitech G.
Passiert
also,
was
im Simracing-Bereich? Es ist noch Bewegung, ne? Es passiert noch was im Markt. Also da passieren noch Dinge.
Gut. Nicht so gute Dinge sind, wie die Aktienkurse in Europas Gaming-Industrie so aussehen. Das hat der Johannes schön vorbereitet, habe ich tatsächlich aber in letzter Zeit auch gesehen. Ich war gestern im Düsseldorf bei Ubisoft im Büro und es schmerzt, das ja fast ausdrücken zu müssen. Aber wenn ich hier lese, 50% minus in 2024, minus 84% in den letzten 5 Jahren, das ist nicht so geil für einen Aktienkurs. Ich hoffe, die hattet keine Aktien in Ubisoft. Und habt sie nicht vorher verkauft. Weil das hätte
jetzt. Aber jetzt musst du kaufen, wahrscheinlich.
Ja,
kein Financial Advice.
Normalerweise, ja, genau, bitte nicht. Und auf der anderen Seite, ich weiß nicht so richtig. Also wirklich, ich weiß wirklich nicht so richtig. Weil oft sagt, also ne, klar, am Boden zu kaufen, aber wird es jetzt so viel besser? Ich weiß es gerade nicht. Also.
Okay, aber woran liegt es denn? Also haben wir, weißt du, das ist ja, ich finde, die viel spannendere Frage ist, gerade wenn du dir Ubisoft anguckst, die haben ja immer noch große Erfolge mit Assassin's Creed, die haben ja große IPs, ne? Du hast ja auch selbst im E-Sport funktioniert ja Rainbow Six irgendwie noch ganz gut. Du hast, also die waren, für mich ist das auch einer der Publisher. Guck mal, da haben wir eine schöne Überleitung für später. Also die machen ja, also was sie ja machen ist, die haben ja tatsächlich so innovative Ansätze.
Ja.
Ne? Also die machen ja schon, die waren ja auch, als die NFT-Themen aufkamen, ich weiß, ne, haben die Leute nicht verstanden, fanden alles scheiße, aber die haben sich ja schon früh auch damit beschäftigt und dann halt einen riesen Backlash bekommen. Aber die sind ja jetzt nicht, weiß nicht, also ich nehme die jetzt in der Außenwahrnehmung, habe ich nicht das Gefühl, dass sie auf dem absteigenden Mast sind. Jetzt habe ich natürlich auch nicht alle Zahlen im Kopf und ich, ne, also ist jetzt
ein boldes
Statement. Aber wie nimmst du das wahr?
Ja, also ich begebe mich jetzt auf dünnes Eis, weil so Halbwissen ist immer sehr gefährlich, finde ich. Aber deswegen versuche ich nicht zu viel dazu zu sagen.
Ich habe nur Viertelwissen. Also ich habe nur Wahrnehmung.
Ja, genau, deswegen lass uns das auch nochmal kurz klarstellen von uns beiden. Ich glaube schon, meine Wahrnehmung ist, dass Ubisoft deutlich stärker und präsenter früher war als heutzutage. Und natürlich verbindet man sie immer noch mit ein, zwei starken Brands. Trotzdem ist es ein großer Laden geworden, hat aber auch zwischenzeitlich auf jeden Fall Layoffs gehabt. Da sind auch Leute gegangen, auch das muss man zwangsweise, glaube ich, wenn man dann diese Zahlen sieht. Und der After-Corona-Downer hittet ja, glaube ich, bei vielen Publishern und Studios. Und ich glaube, Ubisoft hat es halt über die Maßen da auch getroffen. Und damit wir nicht nur bei Ubisoft bleiben, möchte ich auch noch mal kurz sagen, weil das ist ein bisschen komisch. Weil das ist ja im ganzen Markt so, ne? Ich meine, wir haben jetzt gesehen, Microsoft hat, glaube ich, zum dritten Mal, glaube ich, ein Layoff gestartet. Nochmal 56 oder 59 Leute rausgeworfen. Dann habe ich hier noch gesehen, erfreulich irgendwie, CD Projekt Red hatte dieses Jahr 54% Wachstum, hatte aber davor insgesamt 36% Minus. Das war dieser ganze Cyberpunk.
Ja, aber genau, da gab es ja, also der Launch war ja nicht so geil. Das ist ja jetzt deutlich besser und das erholt sich ja auch wieder massiv.
Ja. Also, ne, und das hat auch, ja auch viele andere getroffen.
Aber die waren noch, waren die nicht sogar die ganze Zeit davor auch irgendwie so der am heftigsten steigendste Aktienkurs in der Gaming-Industrie?
Auf jeden Fall waren sie ganz oben dabei.
Die sind doch voll durch die Decke eskaliert.
Ja. Ja, weil die auch nicht so groß waren früher, oder? Also, aber, ne, also verhältnismäßig. Naja, und das sind aber die Großen, die es ganz getroffen, richtig krass getroffen hat. Und ich war am Montag der Gamescom, also bei der DevCon, die einmal vorher ist, wo die ganzen Studios und Publisher auch sind, und war das erste Mal dort, das ist ja auch in der Köln-Messe. Und da sind ja viele Indie-Game-Entwickler, auch viel Lokale, viele Leute aus Köln oder generell aus Deutschland, aber natürlich auch international. Und ich habe schon gemerkt, dass der Markt am Kränkeln ist und dass Studios richtig Probleme haben, Spiele in den Markt reinzubekommen, gute Publisher zu bekommen, die das auch vorantreiben können, und dass der Markt aus meinem Verständnis, und das meine ich auch wirklich ernst, Innovation braucht und Veränderung und dass man auf verschiedensten Ebenen anders und neu miteinander arbeiten kann. Melvin, wie siehst du das denn so? Schön, dass du heute bei uns in der Folge bist.
Ja, schön, dass ich da sein darf. Hi. Ich sehe das auch so. Innovation ist super. Ein paar neue Sachen ausprobieren machen wir ganz gerne. Und da bin ich Fan von, das unterstütze ich.
Kannst du mal ganz kurz sagen, wer du bist?
Genau, stell dich so bitte machst. Einmal kurz vor, dann habe ich auch, also bevor wir dann wirklich in deinen Werdegang gehen, habe ich mal nochmal eine High-Level-Frage als Intro für die ganze Folge, aber stell dich doch bitte erstmal vor.
Sehr gerne. Hallo zusammen, ich bin Melvin Frank, bin jetzt seit knapp über 2 Jahren Teil von Instinct 3 und habe seit Anfang des Jahres dort die tolle Aufgabe übernommen, unseren neuen Indie-Publishing-Zweig mit aufzubauen. Mit dem sind wir jetzt seit 2 Monaten auch ungefähr offiziell Publisher, sprich wir haben jetzt 2 Spiele gepublished dort und das ist so das, was ich dort den lieben langen Tag tue und wo ich heute mit euch beiden drüber sprechen möchte ein bisschen. So viel vielleicht aber erstmal dazu, was ich aktuell so tue.
Ja, ich würde gerne einmal, weil das jetzt ein paar Mal gefallen ist, ne? Also ich würde gerne einmal vielleicht für die Leute, die es nicht wissen, kannst du einmal erklären, was ist eigentlich ein Publisher, was ist der Unterschied von einem Publisher zu einem Developer, zu einem Studio? So können wir einmal kurz einordnen, was überhaupt ein Publisher ist.
Grundsätzlich, wenn ich das Leuten erkläre, die auch nicht so tief in der Gaming-Materie drin sind, beispielsweise meinen Eltern vor ein paar Jahren noch, vergleiche ich das immer ganz gerne mit Büchern. Also du hast Developer, die ein Spiel machen. Das ist quasi der Autor, der sein Manuskript, der sein Buch verfasst. Du hast ein Werk, was irgendwie gespielt werden soll, unterhalten werden soll oder an den Mann gebracht werden soll. Und damit dann von dem Manuskript beim Autor oder von dem Videospiel, was Entwickler letzten Endes produzieren, ist ja nichts anderes als ein Softwareprodukt, da sind einige Schritte dazwischen, bis das dann im Laden steht, bis das Buch in Thalia erhältlich ist oder anderen Läden, genauso wie ein Videospiel dann auf den gängigen Plattformen, vielleicht sogar physisch in verschiedensten Märkten erhältlich ist. Und vieles, was dazwischen passiert, hat eigentlich nichts mit der reinen Spieleentwicklung zu tun. Das covert zum Teil mit verschiedenen Ausrichtungen sehr oft ein Publisher. Heißt, ein Publisher, der sich um Vertrieb kümmert, um Vermarktung von Spielen kümmert, ganz oft auch einfach, weil er über andere Mittel und Wege verfügt, die Finanzierung von so Spielen übernimmt. Das ist was gerade bei Indie-Games, wo wir es eben schon mal hatten, sehr relevant ist, wenn dann ein Studi-Projekt beispielsweise sagt, hey, ich will hier ein cooles Spiel machen. Das kostet Zeit, das kostet Geld und da braucht man sehr oft Support und kann das nicht mal einfach so machen. Da sind einige Hürden dazwischen. Und grundsätzlich kann ein Publisher bei all diesen Sachen unter dem Arm greifen, wie das halt ein Verleger bei einem Buch vielleicht auch tut. Und so würde ich einen Publisher zusammenfassen.
Danke. Jetzt dürfen wir deinen Werdegang aufarbeiten mit dir. Ui. Ich wollte das nur einmal kurz in den Raum stellen, weil wir jetzt das Wort, was wir so oft benutzt haben, ich wollte einmal nur differenzieren, was hier eigentlich was.
Ja, es ist aber auch schwer.
Wie bist du denn in deine Rolle gekommen?
zur richtigen Zeit am richtigen Ort, beschreibt es quasi am besten. Also ich bin jetzt seit knapp 2 Jahren, ein bisschen länger bei Instinct 3 dabei und habe vorher mal was ganz anderes gemacht, komme eigentlich aus dem Bereich Verwaltung und Politik und so Geschichten. Das hat mir aber irgendwann nicht ganz so viel Spaß gemacht und gemerkt, okay, da muss eine Änderung her, bevor man hier die nächsten Jahrzehnte sitzt. Und zum gleichen Zeitpunkt, als ich das für mich so persönlich festgestellt hatte, suchte Instinct 3 damals den Job Referent der Geschäftsführung. Und es ist zwar Startup, Social Media, digital, eine ganz andere Welt als Verwaltung und Behörde, wo ich mal herkomme, aber wenn man sowas wie Referent eines Bürgermeisters, Referent eines Ministers lernt oder Referent eines Geschäftsführers, dann ist es vom Skillset doch relativ vergleichbar. Da hatte ich mich einfach mal beworben und ich kannte Instinct 3 auch schon. Ich kannte die Content Creator, die damit assoziiert werden, schon ein bisschen länger. Also hatte das so auf dem Schirm und es hat einfach gepasst. Bin dann hier nach Spandau gezogen und habe hier sehr schnell sehr viel gelernt, so die ersten 1,5 Jahre, weil ich da vor allem mit den beiden, damals noch die beiden Geschäftsführer, Hendrik und Johannes, sehr eng zusammengearbeitet hatte. Wir haben, oh Gott, viele Themen, die da aufkamen, unter anderem aber auch der Bereich New Ventures, also neue Produkte, neue Unternehmungen in der Gruppe, die es da eben gibt. Und da hatte ich auch das Konzept für das Indie-Publishing so ein bisschen vorangetrieben, wo wir dachten, naja, macht es vielleicht Sinn, wenn wir mit dem, was wir jetzt so tun, das auch connecten und selber Publisher werden und da reingehen. Und das hat dann ganz gut gepasst mit so der gesamten Entwicklung, die die Gruppe so die letzten Monate durchgemacht hatte. Und als dann irgendwann die Frage auf den Tisch kam mit, hey, was mache ich denn eigentlich? Was ist so meine nächste Stufe, die ich machen möchte? War das halt einfach der Zeitpunkt, wo ich meinte, gut, dann lass uns doch mal in das Indie-Publishing-Thema reingehen. Das ist jetzt knapp ein Jahr her und Anfang des Jahres hatten wir es dann angekündigt und jetzt heute, so 9, 10 Monate später, sind wir auch offiziell dann endlich als Indie-Publisher aktiv.
Was unterscheidet einen Publisher von einem Indie-Publisher? Nur für dich einfach noch, auch da nochmal. Ich will einfach nur, dass wir über diese ganzen Begrifflichkeiten sprechen, weil wir sie so häufig benutzen.
Also die Differenzierung zwischen was ist Indie und was ist nicht Indie ist auch teilweise ein sehr großes Politikum, muss man sagen. Ich erinnere mich noch an die Games Awards von Geoff Neely damals, wo Dave the Diver nominiert war, wo das ein Riesenthema war. Grundsätzlich sind Indie-Games erstmal die Spiele, die independent, also unabhängig, ohne dass da irgendwie externe Einflüsse von dann Geldgebern oder sowas mit reinfließen, ihr Spiel rausbringen und einfach unabhängig ihr Ding machen. Das können ganz kleine Projekte sein, so das Studi-Projekt, was ich meinte. Theoretisch könnte man da aber auch sehr große Buden drunter fassen. Ich weiß nicht, mir sagte mal jemand, Wargaming hat irgendwie 3.500 Mitarbeitende oder so. Naja, das ist immer noch das von den Inhabern geführte Unternehmen. Das ist auch Indie, theoretisch, wenn man es so auf die Spitze treiben möchte. Und ein Publisher, wie gesagt, der Verleger, was wir eben schon mal kurz hatten, und ein Indie-Publisher fokussiert sich halt eben auf diese Indie-Spiele. Bedeutet, wir nehmen das kleinere Indie-Segment, kleinere Teams, die dann sagen, hey, wir haben hier vielleicht eine coole, innovative Idee, wir wollten das vielleicht selber machen oder vielleicht können wir es nicht selber machen und wir brauchen Support. Und da gehen wir halt eben als Publisher rein, oder nicht nur wir, auch andere tun das, und supporten dort halt eben auf verschiedenste Art und Weisen. Klar wird es dann ein bisschen schwammig, weil dann unterstützt man ja doch wieder, wenn man dann finanziert und damit vielleicht Einfluss reingeben möchte, geht das auch. Wird man zur Frage stellen, ist das dann noch Indie? Ich sag ja, weil es halt eben immer noch der Spirit ist, dass dann diese Indie-Teams ihre Vision verwirklichen sollen. Und wenn man das auch nicht zu sehr ändert, dann ist das das, was ein Indie-Publisher letzten Endes so tut und auch von einem AAA, wir geben ein Game in Auftrag, Arbeit doch sehr weit unterscheidet.
Ist das bei dir alles so, hast du das alles selbst beigebracht? Ist das einfach reines Interesse oder hast du, auch bevor du dann ne, das mit Instinct gemacht hast, hast du da einen Background in der ganzen Thematik oder ist das nur reines Interesse?
Sehr viel privates Interesse. Also ich glaube, zocken tue ich schon, seitdem ich denken kann, gefühlt. Also so richtig die Differenzierung, was heißt das denn jetzt mit Indie, die kam so die letzten Jahre, auch schon bevor ich bei Instinct war, auf. Ich habe vor der Aufnahme hier mal geschaut, okay, was sind denn so alte Indie-Games? Ich weiß nicht, Firewatch, habe ich mich dran erinnert. So 2016 kam das raus, habe ich geliebt. Kommt auch von dem Indie-Team. War mir damals aber so als Konsument relativ egal. Ich habe es gespielt und hat Spaß gemacht. Jetzt vermehrt, obwohl ich halt natürlich die Games-Branche kenne und seit Jahren dann privat verfolge, seitdem ich halt bei Instinct bin, auch beruflich, habe ich natürlich viel Zeit einfach reingesteckt in sowohl selber Research, gerade zu Beginn dieses Produkts, wo wir das mit dem Publishing ausgerufen hatten, aber auch einfach in der Branche selbst mich mit Leuten vernetzen und ganz naive Fragen stellen und sagen, hey, das ist mein Laienverständnis oder das ist das, wie ich sehe, sag mir, warum ist das Quatsch und warum geht's vielleicht anders? Und wurde zum Glück da mit sehr offenen Armen oft empfangen und habe mit ganz vielen Leuten mich halt eben dazu ausgetauscht. Also es ist so ein bisschen selber angeeignet, aber auch schon mit, bevor ich bei Instinct war, jahrelang privaten Interesse verknüpft.
Kannst du mal ganz kurz dazu erzählen, weil wenn du jetzt 2 Jahre dort bist und auch, so wie es sich für mich anhört, relativ schnell auch auf higher Ebene sozusagen darüber mit überlegt hast, wie die Zukunft aussehen kann. Ist das jetzt ein Thema, wo ihr, weil jetzt gerade läuft es ja noch über Instinct aus meinem Verständnis, wo dann auch eine Ausgründung Thema ist oder wie läuft das jetzt perspektivisch? Und ne, auch für dich persönlich dann, weil das ist ja so ein bisschen das Konstrukt auch über die Holding aus meinem Verständnis, oder? Mhm.
Ja, genau. Also wir haben, glaube ich, oft so einen Approach, dass wir Dinge nicht direkt kommen, wir stecken da x Euro Budget rein, wir gründen das aus und gucken mal, sondern sehr gerne so ein bisschen konservativ daran gehen. Knabemals ist ein super Beispiel, kam aus dem New Venture-Bereich von Johannes und mir damals, wo man auch gesagt hat, erstmal gesund online, bevor man die dick in die Läden rein und sonst was geht. Und beim Publishing ist es ähnlich. Also erstmal lass uns das mal ausprobieren mit den ersten Cases, wie groß ist überhaupt der Pull, den wir damit haben, was passiert, wenn wir sowas announcen. Und das ist natürlich im gemachten Nest von Instinct 3 als so eine Art eigene Abteilung das Einfachste, ohne dass man da zu viel direkt reingeben muss. Und die Frage, Thema Ausgründung in der Holding oder wie festigt sich die Struktur jetzt, das läuft gerade sehr intensiv. Also wir hatten so die Nach-Gamescom-Phase und hatten jetzt eine Woche Betriebsferien, deswegen so jetzt aktuell uns dafür so vorgenommen, das alles so zu planen. Bleibt es ein Department mit dem Instinct? Wie wird das vielleicht nochmal unterstützt? Weil aktuell ist es 100% meine Zeit, der natürlich mit anderen zusammenarbeitet, aber kommt da noch mehr rein? Will man es ausgründen? Wie will man es ausgründen? Und solche Fragen, die stellen wir uns jetzt gerade. Und ich glaube, den einen goldenen Weg haben wir da auch noch nicht rausgefunden. Aber ich denke, so Ende des Jahres könnten wir vielleicht mal gucken, okay, was ist denn so der nächste 3-, 4-, 5-Jahresplan? Was passiert da alles?
Wie geht ihr da grundsätzlich ran? Also wie kann ich mir so Gespräche vorstellen bei euch intern? Mhm.
Sind zwar ein bisschen gewachsen, aber so ein bisschen Startup machen wir da noch. Also es ist, so vergleichen kann man das gar nicht oder die eine Formel rannehmen. Ich glaube, wir haben bei uns viele Leute, die ihre eigenen Expertisen bei sowas haben. Also unser CFO Markus beispielsweise, der Aufbau Unternehmensgruppe, Gründungsprozesse, die ganze Finanzierung viel Expertise hat. Die neue Geschäftsführerin Jasmin, die einfach von Publishern kommt, seit Jahrzehnten dort Erfahrung hat. Hendrik mit Produktvision, Johannes, der Strukturgebende. Also das sind so Leute, mit denen man sich dann halt in verschiedensten Konstellationen mal zusammensetzt und so sehr iterativ so eine Idee formt. Und was am Ende bei rauskommt, ist dann, kann so eine Art Ausgründung sein, kann auch ein mit Instinct verbandeltes Department sein. Da schauen wir dann, denke ich mal. Aber ich glaube, es entwickelt sich relativ schnell und wird relativ, neigt es dazu, es doch eigenständiger zu machen, als es jetzt gerade noch ist. Aber das wird letztendlich dann so die Zeit zeigen. Aber ich glaube, wir kriegen da einen guten Plan hin mit den Leuten.
Wie sieht denn so ein Tag bei dir aus?
Aktuell ist es wirklich einfach nur, oh Gott, Leute, spam mich zu, mein Postfach quillt über. Grundsätzlich ist es unterteilt in, okay, wir haben jetzt bereits Spiele gepublished, was passiert mit denen noch? Ich meine, klar, wir machen zu einem Launch hin viel mit Content, aber danach ist das ja nicht vorbei. Das sind ja Kooperationen, die auf Jahre ausgelegt sind. Wie geht's weiter mit den Teams updaten? Da auch nochmal schauen, was man reingeben kann. Das nimmt einen sehr großen Anteil gerade an, zumindest weil es jetzt die beiden Spiele halt eben schon draußen sind. Ich habe immer noch einen sehr großen Anteil an Scouting, also einfach schauen, hey, neue Titel. Das heißt, ich bin sehr oft auf sehr vielen, allen möglichen Messen in ganz Deutschland und sonst wo unterwegs, einfach mit den Leuten netzwerken, der Branche selbst. Was sind die neuen Titel, die kommen? Gibt es da irgendwas, mit dem wir zusammenarbeiten? Das mache ich auch nochmal jeden Tag so eine halbe Stunde auf den üblichen Foren und Kanälen, mal gucken, was gibt's da so Neues. Und ansonsten ist es tatsächlich aktuell sehr viel diese Strukturplanung eben. Also, was ich beschrieben hatte mit den Fragen, die wir uns gerade stellen, da braucht man manchmal einfach so eine Stunde, ich muss jetzt meine Excel durchmodellieren oder ein paar Slides bauen. Und da blocke ich mir dann meistens so den Nachmittag für weg. Neben den ganzen Terminen, wo man das auch mal mit Leuten außerhalb seines stillen Kämmerleins besprechen will, so. Aber kein Tag ist so richtig wie der andere. Also das sind immer so phasenweise. Vor einem Release von einem Game beispielsweise dreht sich natürlich alles dann um diesen Release selbst. Genauso wie es dann gerade zu Beginn, wenn man mit neuen Games spricht, in die Planung geht und alles dann viel mehr um die Ausblicke geht in die Zukunft. Und ich hoffe, es wird die nächsten Tage ein bisschen geregelter mit mehr Prozessen und nicht der wilde Westen, den wir jetzt so am Anfang noch haben.
Nimm mal Terrascape und kannst du uns einmal, also ich weiß gar nicht, wie ich die Frage richtig formulieren soll, kannst du mal durch den Prozess führen? Also es gibt ja irgendwo eine Idee, ihr habt, ne, ihr scoutet wahrscheinlich, Leute kommen auf euch zu, so worauf schaut ihr? Kannst du einmal diesen, und das ist jetzt sehr, sehr viel und weit gefasst, aber kannst du einmal diesen Prozess beschreiben, weißt du, den ihr durchexorziert habt mit so einem Spiel. Also wie seid ihr da rangekommen? Ja. Wie sehen dann die Partnerschaften aus? Welche Gespräche gibt's? Weißt du so, wer macht dann was? Einfach mal zum Verständnis, wie so ein Spiel dann wirklich zum Leben erweckt wird.
Also Terrascape ist da vielleicht sogar ein sehr cooler Case, weil das ja genau in diese Aufbauphase von uns kam, wo wir dachten, wir haben so eine Idee, aber keine Ahnung, wie das am Ende performt. Da hatten wir letztes Jahr auf der Gamescom 2023 bereits uns ein paar Tage rausgenommen, wo dann ein Henno, also Max und ich, viel auf der Gamescom in der Indie-Area umhergegangen sind und einfach mal gesagt haben, hey, ihr seid Indie-Devs, stellt euch mal vor, wir würden publishen. Findet ihr das gut oder nicht so geil? Und einfach mal ein bisschen Feedback eingeholt, was so die Branche selbst dazu sagt. Und eines dieser Teams, mit dem wir damals gequatscht hatten, war Terrascape. Die waren zwar damals eigentlich mit einer ganz anderen Planung und Partnern unterwegs, aber man hat sich halt eben unterhalten und sehr gut verstanden und gesagt, naja, ist ja ein cooles Spiel. Vielleicht eignet sich das ja für irgendwie so eine Art Vorstufe oder Testcase, den wir auch mit Terrascape gemacht haben. Also wir hatten uns sehr bewusst vorgenommen, bevor wir irgendwie jetzt einfach mal ein Spiel raushauen und nicht wissen, was passiert, machen wir so ein paar Testcases und testen so ein paar Thesen einfach dabei und gucken uns die Zahlen an, wie das performt. Und Terrascape war eben einer von diesen. Müsste im Februar, März diesen Jahres ungefähr gewesen sein, wo man so ein bisschen Content für gemacht hat und guckt, was passiert dann da. Das war dann eigentlich auch alles, was wir vorhatten, aber als dieser Testcase dann ausgewertet wurde, hieß es dann, ja gut, wir müssen uns jetzt mal drum kümmern, wir wollen gar bald releasen. Ich meinte, Moment, wir suchen ja auch gerade Games, die wir dann publishen können. Wann wollten ihr das machen und lass mal ein bisschen uns unterhalten? Und dann führt so eins zum anderen, deswegen ist Terrascape dann, weil wir uns kannten und die auch die Vision sehr cool fanden, die wir hatten und wir das Spiel und das Team einfach mochten, sehr gut gepasst hat so. Und wie das bei uns ablief, ist quasi, also aktuell bin ich so ein bisschen Mädchen für alles, aber ich mach's ja nicht selbst. Also ich rede ja dann mit den Teams, sei es, wenn es um den Content geht, wenn wir einen Creator von uns mit einbinden, dass ich dann mit dem Management von diesem und den Creatoren spreche, dass wir über die ganzen inhaltlichen coolen Themen, wie kann man da vielleicht noch ein bisschen mehr rausmachen als der Creator, der nur sagt, guck mal in die Videobeschreibung, da ist der Link, rede ich ja mit der Redaktion bei uns oder mit Konzeptern, die wir bei Instinct haben. Und dann zieht man sich so immer die einzelnen Parteien ran, die man gerade braucht. Und das meinte ich so ein bisschen mit Wilder Westen, dass so ich so diese Fäden zusammengehalten hatte, aber selber selten ausgeführt habe. Und das wollen wir jetzt, glaube ich, so ein bisschen mehr in den Prozess gießen, wo man das dann auch schneller oder geregelter ablaufen lässt. Aber das war eben bei Terrascape so und lief bisher, oder zumindest wir von unserer Seite, aber auch die Partner, die da involviert sind, sind total happy, wie das gelaufen ist.
Wenn ich darüber nachdenke, wie ihr das auch, oder wie Instinct dann auch damals Eintracht ausgegründet hat und dass man diese absolute Stärke, die man mit diesem sehr kreativen Team bei Instinct hat, die halt eben auch eingespielt sind und auch viel Content produziert haben in der Vergangenheit, das natürlich dann auch ausweiten und nutzen konnte für die Eintracht, geht das ja hier genau in die gleiche Richtung. Ne? Man hat ein starkes Team im Hintergrund, das dann sozusagen schon so einen netten Kickstarter geben kann, eingespielte Leute, die das supporten können. Wie kann ich mir das vorstellen mit den Ressourcen? Also du sagst jetzt Wilder Westen für den Moment, auch so aus Business-Case-Perspektive. Ich meine, ich finde es ja erstmal mega, dass man solche Möglichkeiten hat, weil genau dann passiert es, dass man natürlich auch tolle Erfolge erzielen kann, gerade mit einem starken Team dahinter. Wie ist das jetzt so ein Investment-Case, wo ihr irgendwas trackt, oder ist das etwas, wo ihr dann sagt, nee, das ist jetzt ein New Business, wir probieren es aus und wenn es dann gegründet wird, dann geht es halt richtig rund? Oder wie geht ihr auch so von der Philosophie als Unternehmen damit um?
Also wir hatten schon zu Beginn die Awareness, naja, vielleicht klappt es auch nicht und theoretisch nehmen wir damit 0 Euro ein. Und das wäre auch okay, hätte ja sein können. So, das Spiel kommt raus, keine Person der Welt sieht es oder möchte es irgendwie haben, kaufen. Und dann ist es halt so und wir haben rausgefunden, das funktioniert nicht so ganz. Und dahingehend war es natürlich schon das Invest, dass wir das probieren, dass meine Zeit da reinfließt und alles. Ja. Aber jetzt langfristig gucken wir natürlich schon, und dafür sind auch so die ersten Cases sehr interessant und gut, zu sagen, okay, wie funktioniert denn überhaupt diese Revenue Streams? Also ein Spiel auf Steam, 10 Euro gibt da ein Consumer für aus. Wie viele Einheiten werden da verkauft? Was landet dann tatsächlich am Ende bei den Parteien, die da irgendwie dran sind? Wie läuft das? Wie sind da die Timings und so weiter? Das muss man ja erstmal, wenn man von außen kommt, verstehen, weil es tatsächlich komplizierter ist, als man sich's vorstellen kann. Also es ist nicht der klassische, okay, gut, so und so viel Geld kommt dann halt bei rum und gut ist. Und das haben wir jetzt hiermit, glaube ich, so getan, dass wir wissen, okay, so können wir das prognostizierbar machen und dann kommt jetzt das als so eine Art Base oder okay, davon ableitend, wie wird's vielleicht mal ausgegründet? Was kann man da nochmal ins Invest machen, was dann mehr Invest ist, als jetzt nur meine Zeit, die dann da reingeflossen ist?
Kannst du uns das mal, so gut es geht und so sehr du kannst, mal aufgliedern und auseinander skizzieren, wie funktioniert so ein Revenue-Modell, ne? Von Start nehmen wir Steam, ne, wie ihr es jetzt auch gemacht habt. Ja. Wie fängt das an? Wie sind so Shares? Selbst wenn du nicht genaue Shares nennen darfst, möchtest, kannst, aber ne, wie können wir uns das ganze Modell dann insgesamt vorstellen?
Also grundsätzlich muss man sehen, dass ein großer Position, die weggeht von dem Einkaufspreis, erstmal die Stores selber sind. Steam beispielsweise als die Plattform, wo die meisten Indies und Spiele auch releasen, ich glaube, wir sind jetzt schon bei über 20.000 wieder dieses Jahr, nimmt sich von jedem Verkauf 30% der Einnahmen, die damit generiert würden. Reden von Netto, also Steuern und sowas natürlich.
Geht wird auch das nochmal pauschal egal? Also wenn jetzt irgendein Großer kommt, ist auch egal. Also das ist immer 30%. Nee.
Also es gibt auch Ausnahmen, das ist bei verschiedenen Stores verschieden. Es gibt manche Nachwuchsprojekte, gerade im Mobile-Markt ist das so, dass da die bis zu, ich glaube, 1 Million Revenue müsste es sein, aber nicht darauf festnageln, bitte. Ja. Dass dann da irgendwie die Shares nochmal anders sind. Bei Steam gibt es sicherlich auch Möglichkeiten, dass man da sagt, ab Größenordnung ändert sich das. Grundsätzlich ist aber Steam so, deswegen wäre mir da jetzt kein konkreter Fall bekannt, so vor dem Gründer Gabe Newell und Justitia sind alle gleich. Also da wird niemand irgendwie sonderbehandelt, sondern da gilt dann diese 30%, die so gezogen werden. Da kommt es dann natürlich drauf an, neben Steuern und so weiter, in Steam rechnet in Dollar ab. Wie ist das mit Wechselkursen, die das nochmal beeinflussen?
Habt ihr ein Dollar-Konto?
Na, wir haben, also bei Steam läuft ja dann die Partei, die quasi das Spiel besitzt und die Abrechnung von Steam bekommt, die das ausgezahlt bekommen, mit denen reden wir dann gar, wie dann die Revenue-Streams laufen.
Nur um da ganz kurz mal reinzuhacken, wenn ich mich richtig erinnere, hat doch, glaube ich, genau aus dem Grund Epic Games damals einen Launcher gestartet, weil sie ja gesagt haben, hey, wir machen das fairer, wir ziehen halt nicht irgendwie 30%, sondern ich glaube, die waren unter 15, waren das, also es war weniger. Und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob das jetzt auch genau der Hauptpunkt dieser Diskussion war. Ich erinnere mich nur an diese Riesendiskussion, wo dieser Launch an den Start kam, weil sie gesagt haben, wir nehmen einfach weniger Cut, wir wollen es ein bisschen fairer für alle machen.
Wird immer wieder thematisiert. Also einfach, weil es diese riesen Monopolstellung ist. So, was will man machen, wenn dann plötzlich da ein Drittel von weg ist? So wichtig wie Steam nun mal ist für die meisten Leute, weil Steam ja auch gewisse Reichweiten mit sich bringt, wenn man da drauf geht. Aber es ist natürlich ein großer Teil, der davon weggeht. All in all bleibt am Ende dann halt eben der Nettobetrag übrig. So, Steam hat seinen Teil, Steuer hat seinen Teil rausgezogen und das wird dann ausbezahlt. Und das wird dann zwischen Developer, zwischen Publisher aufgeteilt. Und da gibt's tausend verschiedene Modelle. Also man könnte einfach einen allgemeinen Prozentsatz festlegen. Man kann nach verschiedenen Regionen und Territories gehen. Man kann, ich weiß nicht, theoretisch sogar pro Einheit Deals aushandeln. Es gibt auch Leute, die gucken sich gar nicht die Verkäufe und die Revenues an. Manche machen das auch auf Basis von Wishlists zum Beispiel. Das ist das vor dem Kauf, wenn Leute das quasi in so einer Art Einkaufswagen packen und sagen, gut, pro Wishlist will ich irgendwas von euch haben. Da gibt es sehr viele verschiedene Modelle. Zu Beginn bei uns, ohne da jetzt zu tief ins Detail zu gehen, wir haben das relativ simpel gehalten, auch weil wir gesagt haben, das soll jetzt auch keine Cash-Cow sein, womit wir uns irgendwie eine goldene Nase verdienen oder so. Aber wir haben halt mit den Devs geguckt, okay, was kommt vielleicht bei rum mit der Awareness, vielleicht ist es auch nichts und das ist in Ordnung, weil allein der Content ist ja schon mal was Cooles, der dann für uns auch wieder mehr Möglichkeiten ergibt, die wir nicht hätten, wenn wir nicht als Publisher so tief mit den Devs in einem Boot sitzen würden. Aber es gibt auch manche Publisher, die dafür kritisiert werden, was sie für Vertragsbedingungen mit reingemacht hatten. Ich glaube aber gerade der Indie-Markt gibt sich da eher mehr, als sich Sachen wegzunehmen. Also da sind viele Leute auch mit fairen Konditionen unterwegs.
Hm. Ihr wart in der Top 10 Steam-Topseller-Liste in Deutschland. Mhm. Was heißt das an Download-Zahlen, also an Spielekäufen sozusagen? Was kann ich mir da vorstellen?
Also die Topseller-Liste ist super cool, wenn man das schafft, aber ist immer nur eine Momentaufnahme. Also Topseller sind dann, ich glaube, da sind die letzten 24 Stunden werden betrachtet und die letzten 3-4 Stunden nochmal besonders gewichtet. Soll heißen, wir haben in diesem Zeitraum gerade zu Release mehr Revenue in Deutschland dann generiert als die anderen Spiele, die halt dahinter gewesen sind. In absoluten Zahlen, wir haben bei Terrascape auch dann schon öffentlich angekündigt, wir hatten da dann fix die 100.000 Einheiten, die verkauft wurden. Es geht natürlich weltweit so. Bei Megaloot, bei dem zweiten Release, ist das auch schon public, dass wir da die 100.000 Einheiten geknackt hatten. Und wie viele es am Ende werden, oder wo man sagt, okay, ab jetzt ist so der Lebenszyklus von so einem Produkt rum, das ist jetzt noch zu früh, um das zu beurteilen. Dafür sind, ich meine, Terrascape ist jetzt 2 Monate draußen, Megaloot fast 3 Wochen. Die Spiele sind noch da, dass man da noch viel mitarbeitet oder dass auch nochmal Updates kommen, dass vielleicht weitere DLCs und sowas geplant sind und. Aber das mit der Topseller-Liste war für uns so der erste Proof, so okay, cool, so klar, wir machen Content mit deutschen Content-Creatern, deswegen Fokus eben da auf den Markt so. Aber da haben wir anscheinend einen Pull oder da kommen wir in Regionen, wo man dann größer ist als andere Spiele, zumindest auch für einen Zeitraum, ja. Wo man sich so selber auf die Schulter geklopft hat, so ein bisschen, dass das auch geklappt hat.
Zu Recht.
Ja, Glückwunsch auch erstmal, ne? Ja.
Danke.
Spannender Punkt, du hast jetzt gerade angesprochen, dass ihr natürlich, ne, ich habe Henno in der Aktivierung gesehen, dass ihr natürlich in Deutschland super stark seid. Wie sieht denn das fürs Publishing dann mit Skalierung? Ne? Irgendwann ist der deutsche Markt ist total wichtig, vor allem in Europa. Alle wollen immer den US-amerikanischen Markt, kriege ich immer so mit. Aber es gibt natürlich noch viele andere spannende Märkte. Wie wollt ihr das abdecken dann in Zukunft? Oder wollt ihr, ne? Also habt ihr da eine Priorität oder arbeitet ihr mit Partnern?
Sowohl als auch. Also ich glaube, was wir jetzt gerade sehr wohl tracken und auswerten, ist so, wenn man in gewissen Märkten wie jetzt Deutschland große Zahlen erreicht oder einen gewissen Pull hat, naja, was macht denn der Steam-Algorithmus damit? Spielt der das auch in anderen Regionen aus? Wie kann man das vielleicht, obwohl man nur die eine Audience bespielt, auch woanders ausrichten? Und das ist so ein Effekt, der sehr spannend für uns halt ist. Genauso wie, ja, wir haben deutschsprachige Talents, aber es gibt ja auch noch englischsprachige. Wie arbeitet man da mit Partnern zusammen? Es ist tatsächlich gar kein seltenes Modell, dass man sich für auch andere Territories Partner holt. Ich glaube, das coolste Beispiel ist da China oder Asia als Markt. Einfach weil das so eine sehr große Blackbox ist, wie man da in die Leute rankommt, dass das Spiel Awareness bekommt und verkauft wird. Und da gibt es spezialisiert auf diese Märkte immer wieder auch Publisher oder Agenturen, mit denen man arbeiten kann, die da dann die PR und Marketing für einen abwickeln. Und so eine Mischung aus beidem, beziehungsweise je nachdem, was wir auch für den Case erreichen wollen. Ne? Vielleicht haben wir ein Spiel, wo wir wissen, das ist perfekt für den deutschen Markt und da müssten wir gar nicht über sowas reden. Ja. Suchen wir uns das dann raus, was halt eben Sinn macht für das Produkt letzten Endes.
Jetzt, also Instinct ist halt laut, ne? Also ihr seid ja laut, ihr wisst ja auch, wie man diese Wellen schlagen kann, ihr wisst ja, wie man Dinge promotet. Siehst du ja auch an ganz vielen, ne, Produkten und Vertikalen irgendwie. Ist das Fluch oder Segen, wenn es ums Spiel geht? Weil ihr macht jetzt natürlich erstmal diesen riesen Bass. Mhm. Ne? Geil, jetzt hast du auch gesehen, die Zahlen stimmen ja. Irgendwie Leute kaufen das Spiel. Es muss ja natürlich aber auch ein geiles Spiel sein. Ne? Also das ist das eine Balance, die ihr dann auch durchspielt? So irgendwie, hey, ne, wir kreieren jetzt hier einfach ein riesen Auflauf und wir machen jetzt richtig, richtig Palaver und dann haben alle das Spiel und dann was?
Also ich sag mal so, die Momente vor dem ersten, aber erst recht auch vor dem zweiten Release waren für mich, wo mir wirklich das Herz in die Hose gerutscht ist, so, oh Gott, hoffentlich kommt's gut an. So, weil man spielt ja, man hat selber eine Meinung dazu, ist das gut oder nicht. Aber ob das dann die Community, so die Leute, die das sehen, so sehen, ist ja nochmal was anderes. Ich glaube, hier hat's jetzt sehr gut gepasst. Und das liegt unter anderem daran, dass wir wissen, okay, wir erreichen viele Leute, aber was sind denn das für Leute? Das sind ja zum Teil oder größtenteil unsere Communities, wir kennen unsere Communities und so wählen wir auch größtenteils die Spieler aus. Also klar, man kann viel Marktresearch machen, welches Genre ist gerade überschwemmt, läuft wie gut und sonst was für Geschichten. Und das tun wir auch oder lassen das mit reinfließen. Aber im Endeffekt geht es darum, passt das Spiel zu der Art und Weise, wie wir es bewerben wollen? Und da haben wir halt sehr hohe Ansprüche dran. Ein Game, was quasi so oder so von unserem Creator gespielt worden wäre, was also schon an sich ein gutes Spiel sein muss, ist das Beste, was wir hätten publishen können. Megaloot ist da ein Beispiel. Da macht man sich zwar Gedanken, kommt das gut an oder nicht, aber durch viele Playtests vorher, wir reden ja auch schon mit den involvierten Parteien bei uns und setzt viele Stunden einfach rein, um das Spiel wirklich zu verstehen, wo man sagt, du kannst noch so viel in den Wald hineinrufen, es wird nicht zurückkommen, wenn das Spiel einfach nicht läuft. Setzen wir schon sehr hohe Hürden dran, dass wir dann auch so weit gehen und sagen, wir nennen das jetzt wirklich Publishing und unterstützen euch auf ganz viele Art und Weisen. Ich glaube, da sind wir sehr picky, was das angeht.
Aktiviert ihr eure Community? Habt ihr so eine Pilotgruppe, mit denen ihr dann auch darüber sprecht? Also tatsächlich einfach Fans oder habt ihr da generell überhaupt irgendein Involvement von den Leuten?
Hier haben wir es jetzt nicht so dediziert gemacht, was aber einfach daran lag, dass wir so diesen Überraschungsmoment, okay, alles auf eine Karte setzen und in dem Moment feuern wir mit so allen Kanonen, die wir haben, wirklich ausspielen wollten, ohne dass da was irgendwie geleakt wird oder so. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir das immer wieder machen, die Community mehr mit einzubeziehen. Also es ist ja ein allgemeiner Trend, dass einfach Leute sich das wünschen, mehr da involviert zu sein und auch ihre Wünsche und Ideen mitzuteilen. Und das ist so eine Schwarmintelligenz hilft ja auch uns dann wiederum in der Auswahl, in Ideen dafür. Heißt, ich glaube, das ist was, was wir jetzt gerade mit den Creator, mit denen wir zusammenarbeiten, immer wieder machen werden, weil wir ja auch sehen, das Interesse ist da. Also es ist nicht nur der Creator, der das zockt. Wir hatten auch bei beiden Games mal so eine Art mit den Devs interagieren gemacht. Dann gab es mal ein Interview, dann wird der andere Dev, der im Chat war. Und wir gucken dann, okay, wie reagieren denn die Leute darauf? Und dann werden Fragen gestellt, das ist interessant, es wird Input gegeben und alles. Und das ist auch für die Devs letzten Endes Gold wert. Und ich glaube, das wollen wir schon gut mit einfließen lassen.
Der große Trick ist ja, spielt da ein bisschen auf das, was Dennis gesagt hat. Der große Trick wird ja dann sein, wie du über eure Communities hinauskommst, was ihr ja, ne, ja, offensichtlich macht. Aber das ist ja dann letzten Endes so die Königsdisziplin, ne? So, wie baut man jetzt was dann nicht nur für die jetzt eigenen Leute ist, halt auch falsch per se.
Ja.
Aber wie kommst du über diese Bubble hinaus, ne? Aber das scheint ja mit den Verkaufszahlen schon erstmal ganz gut funktioniert zu haben. Wie ist denn so das Feedback? Also, was habt ihr denn so bekommen?
Bisher durchaus positiv. Also sowohl von Community, die Idee erstmal geil findet. Und das war uns auch wichtig, dass wir das oft erzählen. So, hey, klar ist es am Ende, dass wir eine Firma sind, die hier was Neues aufbaut. Aber es geht auch wirklich drum, dass wir Indie-Games haben, die einfach Spaß machen zu spielen und die sonst sehr viel Aufmerksamkeit nicht bekommen würden, womit alle Seiten happy sind. Also es ist nicht der große Business-Case, der jetzt da rauskommen muss, sondern auch vor allem diese Indies supporten, die gerade manchmal auch eine schwere Zeit haben. Ich meine, ihr habt eben die AAA-Sachen, wie es denen gerade geht, vorgelesen. Das trifft ja auch viele Indie-Studios oder mittelgroße Studios. Und daher fanden alle die Idee erstmal cool. So geil, dass da was passiert. Ich glaube, das kann viel, viel Drive da reinbringen, bisschen positive Stimmung so. Und mit den beiden Spielen ist es tatsächlich auch so gelaufen, dass wir beim ersten viel Feedback bekommen haben mit, hey, cool, so, das habe ich da runter mir auch vorgestellt, das habe ich mal gemacht und bewiesen, kommt gut an, finde ich mega. Beim zweiten Spiel genauso. Und was mich am meisten freut, ist neben den ganzen Community-Feedbacks, die kommen, dass auch Leute so hinter den Kulissen, auf deren Meinung ich sehr viel Wert lege, die deutlich, deutlich mehr Ahnung von der Industrie und gerade vom Indie-Markt hatten, als ich das jetzt in den letzten Monaten mir angeeignet habe, sagen, hey, krass, das hätten wir bei den irgendwie Indikatoren, die wir da vorgesehen haben, nicht vermutet, dass das so groß wird. Und ihr habt es doch irgendwie geschafft, auf vielerlei Gründe. Und das ist dann sowas, wo man denkt, okay, cool, war doch der richtige Riecher, dass wir hier sowas aufbauen. Und das ist so das erste Feedback, was wir jetzt haben. Aber ich glaube, man guckt auch weiterhin auf uns und sagt, okay, wie geht's jetzt weiter? Mit jedem Release werden wir ja irgendwie auch daran gemessen, was ist das für ein Spiel? Wenn jetzt das nächste Spiel einen Pay-to-Win, sonst was, nicht so geil der Titel wird, wo man merkt, ah, okay, jetzt wollen sie damit irgendwie in eine andere Richtung gehen. Glaube ich, würde man uns das auch um die Ohren werfen. Zu Recht, aber ich glaube, wir haben da eine andere Zielsetzung, die ganz gut mit dem, was die Leute von uns erwarten, eigentlich übereinstimmt.
Lehn mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster. Und sage aber, dass ja, also die Leute, die ich kenne von Instinct, haben ja eigentlich alle einen starken moralischen Kompass, würde ich einfach mal sagen. Also da gibt's ja schon viel Meinung, ist auch nicht vielleicht immer alles identisch, aber man hat ja schon so Wertevorstellungen. Wie übertragt ihr die zum Beispiel auf solche Spiele? Jetzt hast du Pay-to-Win gesagt. Seht ihr euch zum Beispiel ein Pay-to-Win-Spiel unterstützen? Seid ihr, weißt du, so voll dabei mit Microtransactions? Habt ihr irgendwie eine klare Linie, wo ihr sagt, das sind Goes, das sind No-Goes?
Ich würde es so halten, wie wir es auch bei Kampagnen mit unseren Creatoren tun. Es gibt immer eine Einzelfallbewertung letzten Endes. Also erstmal, wo fühlen sich die Leute wohl? Was sind vielleicht Kritikpunkte, dass man da so eine Art Brandcheck, und das kann man auch auf Spiele dann natürlich machen, macht mit, okay, was kommt hier am Ende bei rum? Was ist das, was wir hier faktisch promoten oder für ein Produkt dann sogar mit uns involvieren oder erstellen, wenn wir der Publisher sind? Ich sehe es eigentlich nicht, dass wir diese ganz typischen, wir nutzen jeden psychologischen Trick aus, um dann auch Pay-to-Win zu machen. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Sowohl von den Creatoren als auch den Leuten hinter den Kulissen, so die da involviert sind. Grundsätzlich soll es schon darum gehen, dass es sind weiterhin Indie-Games, es sind faire Spiele, faire Bedingungen, die wir auch dann mit den Devs zusammen, wie diese Spiele entstehen und wie wir die bewerben wollen. Und ich glaube, da wird sich auch so schnell nichts dran ändern. Und wo dann da die Grenze ist, das ist immer einzelfallabhängig. Bestimmt gäbe es auch irgendwie ein Produkt, was dann einfach keine Ahnung, es gibt einfach nur einen Preis und der ist einfach viel zu hoch und man bekommt dafür gefühlt nichts. Wäre jetzt kein Pay-to-Win, aber wäre trotzdem irgendwie unfair. Und so würden wir uns das, glaube ich, immer wieder anschauen.
Ich würde eine kurze These aufstellen. Wenn ich darüber nachdenke, was so die Vorteile sind, mit euch als Publisher zu agieren, würde ich immer sagen, ihr habt natürlich eine große Strahlkraft in die Gaming-Community durch das Unternehmen selbst, das ist ein Gaming-Unternehmen, man verbindet Instinct natürlich mit der Gaming-Welt, aber gleichzeitig natürlich auch mit vielen Creatern und Creatorinnen. Klar, ne, immer so dieses Flagship, man sieht immer Hanno vor sich als auch großen Gaming-YouTuber, der ganz viel Gaming-Content auf YouTube auch gemacht hat und natürlich auch mehr streamt jetzt. Und ich hätte jetzt die These aufgestellt, das ist auch in gewisser Weise sehr positiv, weil ich mir vorstellen kann, es gibt mehr Storytelling und es gibt mehr direkten Bezug zur Community für die Studios, die damit auch, ich nenne es mal, positiven Druck haben oder Motivation, den bestmöglichen Job zu machen. Das heißt, es performt auf beiden Seiten besser. Einerseits für euch als Publisher, andererseits auch fürs Studio und dann am Ende die große Win-Situation für den Fan, der dann das Spiel spielt. Glaubst du, dass das einer dieser, ich sag mal, Innovationsgedanken ist, der auch für euch ein USP ist, den andere vielleicht nicht haben? Jetzt auf jeden Fall auch in den deutschen Markt reingeschaut.
Safe, definitiv. Also ich glaube, das ist was wir sehr bewusst da einfach auch mit reinfließen lassen wollen. Ich würde sogar noch ein bisschen weitergehen. Also ich glaube, wir würden nie sagen, wir haben verstanden oder das Spiel durchgespielt, wie man jetzt das perfekte Spiel programmiert. So. Aber ich glaube, dadurch, allein dass wir schon seit Jahrzehnten mit Spielen in Berührung sind, haben wir ganz viele Perspektive und Ideen, wo wir einfach auch den Devs Input geben können, neben dieser ganzen Strahlkraft und Reichweite. Und das geht auf, wie machst du das in-game, wie wird ein Spiel vielleicht streamable, wie bekommst du das hin, dass das dann auch bei anderen Leuten gut ankommt, dass man da einfach ein bisschen mit reingeht und Expertise mit einfließen lässt. Ich glaube, das ist was einfach für viele Devs wertvoll ist, weil die sitzen ja auch letzten Endes dann nur vor sich mit ihrem Team und sind Experten im Coden oder kennen sich gut mit 3D-Assets aus und können ein perfektes Spiel machen. Aber das ist eine ganz andere Disziplin als so klassisches Marketing und Social Media, wie wir das jetzt vielleicht tun. Aber zwei Welten, die man halt auch verbinden kann, dann auch noch mit einer Community verbinden kann, die dann bei uns mit reinfließt. Und am Ende gewinnen dann eigentlich alle, die da irgendwie mit drin sind. Und das finde ich ganz, ganz charmant daran, an der Situation, in der wir jetzt gerade sind.
Ich würde in die Kerbe gerne nochmal kurz schlagen. Und zwar, also Grüße gehen raus an Tomek, der ja auch erzählt hat, dass er damals, ne, also er hat ja angefangen für Super Evil Megacorp und Vainglory einfach Dinge zu streamen, eine Liga zu bauen. Und da war ja damals, die waren ja damals noch so überrascht, dass sie sagten, ey, wir haben gar keinen Spectator-Client, so, wir haben das hier alles gar nicht. Ne, dann, also das war ja so ein richtiges Gefrickel, weil die überhaupt nicht vorbereitet waren darauf, dass jemand kommt und sagt, ich baue eine Liga. Jetzt ist natürlich das was anderes bei einem, ne, kompetitiven E-Sports-Titel. Aber jetzt hast du gesagt, hey, ne, wie kann man das vielleicht streamable machen und solche Dinge? Weil die Distributionskanäle haben sich ja verändert. So, ich erinnere mich noch früher immer an die großen Boxen. Da war fast immer irgendwie eine coole Sammelfigur drin oder ein Spielzeug oder so. Ne, das war einfach noch richtig geil. So alt bin ich. Und heute, dann ging es ja irgendwann so nur noch an CDs und mittlerweile lädst du es einfach nur noch runter und ab und zu gibt's dann eine Collector's Edition. Das ist dann was ganz Besonderes. Aber so war ja früher gefühlt jedes Spiel, ne? Ja. Diese ganzen Einflüsse, also verändernde Distributionskanäle, weißt du, also alles, was drumherum sich im Markt verändert hat. Wie viel Einfluss nimmt das eigentlich auf Game Development? Also ist das eine konkrete Frage, weil du hast gesagt, hey, vielleicht guckt man mal, ob man das streamable machen kann oder wie. Aber ist das was, weißt du, was man jetzt schon mitnimmt, gerade ihr als Agentur? So, hey, wenn wir das irgendwie anpassen, wenn wir das ändern, dann können wir damit, ne, diesen Hebel umlegen und können dann viel mehr in die Masse durch Streams oder ähnliches. Also ist das eine ganz konkrete Betrachtungsweise beim Development-Prozess?
Definitiv. Also ich glaube, das macht Indie auch so ein bisschen aus, ne? Also, dass sich da Leute mal was trauen und was anderes machen, was dann teilweise einfach super ankommt. Also, wenn man sich so die letzten allgemeinen Indie-Games anschaut, die vielleicht so richtig durch die Decke gegangen sind, dann sind das nicht unbedingt die Games, die den krassesten Production-Value oder sowas haben. Ich denke da gerade an Lethal Company oder sowas. Enormer Erfolg, wurde tot gestreamt von gefühlt fast jedem Streamer, den es auf Twitch nur mal gibt, weltweit. Einfach weil halt ein bisschen mehr was vielleicht durch Zufall, weiß ich jetzt nicht, ich kenne den Developer nicht, aber erschaffen wurde, wo man sagt, naja, vielleicht liest sich das für so einen klassischen Distributionsweg nicht so cool, aber es macht unheimlich viel Spaß und auf Twitch geht's ab und die Leute feiern und wollen das Spiel dann auch spielen. Ich glaube, das ändert sich gerade so ein bisschen. Allgemein, dass auch AAA, die vielleicht andere einfach anders funktionieren so, auch so merken, okay, cool, da gibt's schon mehr Sachen, wo man sich mal reinfuchsen sollte oder angucken sollte, wie so diese Plattformen und Wege funktionieren. Und da ist halt, ich glaube, unser Vorteil oder wo wir herkommen, da sind wir ja zu Hause. Also wir kommen ja genau aus dieser Content Creation, Twitch jetzt sehr verstärkt, Bubble, und haben, glaube ich, auch einfach ein gutes Netzwerk und Expertise dafür, okay, was sind denn die Leute, die da sind, wie ticken die überhaupt, was brauchen die vielleicht, und wie können wir das dann noch mit einem Game Development Verein, ohne jetzt zu sagen, lieber Dev, du musst das und das tun, aber einfach Input zu geben. Und wenn am Ende dann sowas aufgeht und funktioniert, dann sind alle happy, und hätte es sonst auch nicht gegeben. Von daher, ich glaube, das ist was, wo bei uns sehr viel drauf fußen wird, sich auch auf dem Bereich so zu stützen, definitiv.
Ich glaube, wir haben vorhin die Frage nicht gestellt, aber in der Vorbereitung haben wir es mitnotiert, nämlich wir haben über gute Zahlen gesprochen, 100.000er-Marke geknackt, ne? Das kann man sich ja auch ausrechnen, was ist da für ein Revenue, wenn so und so viel Downloads sind, das haben wir aber auch verstanden, da wird sehr viel Geld in verschiedenste Richtungen geschoben. Thema Profitabilität ist so eine Frage, die man sich natürlich immer gerne stellt. Ich würde das aber nicht nur so stumpf auf diese eine Frage reduzieren. Das andere, was mich da auch interessiert, ist, die Diskussion habe ich zumindest oft wieder mitbekommen, auch als ich bei der DevCon war, haben auch Studios und Gründer aus der Indie-Game-Szene darüber diskutiert, dass sie das Problem haben oder das Gefühl haben, in Deutschland ist man noch nicht so professionell, wie man gerne wäre, und man hat aber auch die Herausforderung, dass wir in Deutschland relativ teuer sind. Da gibt es andere Leute in anderen Ländern, die, wenn sie ein Spiel entwickeln, deutlich günstiger unterwegs sind. Wie sehr schlägt es auf die Profitabilität für euch aus? Und seid ihr schon profitabel? Und hat das, ne, wie sehr hängt das miteinander zusammen?
Gerade das mit den Ländern ist, kleine Anekdote, ganz cool, unsere Co-Publisher von Strayfawn, die wir mit Terrascape zusammen mit uns gemacht haben, kommen ja aus der Schweiz. Und wenn man sich da eine Kalkulation anguckt, wie in Schweiz Gehälter für Leute und wie in Deutschland und sonst was, dann ist es genau der Punkt, den du gerade meintest. Grundsätzlich ist es bei uns jetzt gerade schwer zu sagen, weil welche Kosten sind denn wie da. Ne? Wir haben ja ganz bewusst bei den ersten Cases gesagt, wir haben jetzt kein Game, wo wir von 0 auf 100 das komplette Funding oder sowas übernehmen, und das müssen wir irgendwie wieder reinholen. Wie das bei solchen Titeln, sollte das mal der Fall sein, ist dann eine andere Gleichung. Jetzt gerade ist es wirklich die schöne Situation, dass man sagt, okay, wir wären sogar fein damit gewesen, wenn wir es einfach als coolen Content verbuchen. Und jetzt hat es sogar auch noch wirtschaftlich funktioniert. Von daher ist das so das Beste, was hätte passieren können. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass wir auch feststellen mussten, okay, Spieleentwicklung so von 0 auf 100, das ist fucking teuer. Erst recht, wenn es dann das muss ich ja vorstellen, das dauert ja teilweise Jahre, wo dann ein Team mit mehreren Personen erstmal da durchgefüttert werden muss, die jeden Monat auch Gehalt bekommen, und das soll auch fair sein und nicht irgendwie am untersten Ende. Man braucht Software, man braucht Hardware, man braucht alles Mögliche, muss sich externe Expertise einkaufen, und da kommen sehr schnell sehr hohe Beträge zusammen, wenn man so komplett ein Spiel eben entwickeln muss. Ist auch der Grund, warum, glaube ich, viele Leute dann, oder warum AAA beispielsweise so enorm teuer ist und dann so enorme Zahlen machen muss, weil bei denen das natürlich einfach nochmal auf die Spitze getrieben ist. Wie das dann bei uns aussieht, kommt ein bisschen drauf an, wie sehr wir dann oder an welchem Punkt wir tatsächlich mit den kommenden Titeln jeweils uns auf einen, wir wollen das jetzt publishen, einigen, ob das schon im früheren oder späteren Stadium ist so. Aber aktuell sind wir eigentlich ganz happy, so wie es ist, und müssen jetzt erstmal, was ich eben meinte, so diese, okay, wie strukturieren wir das Ganze, Frage beantworten, wie wir das machen wollen.
Okay, ja, danke dir. schon mal. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Und ich glaube, das wäre jetzt auch nochmal so eine der weiteren Fragen. Ne? Du hast jetzt schon dazu gesprochen. Mhm. Mega-Loot ist rausgekommen. Ihr schaut euch den Markt genau an. Du investierst relativ viel Zeit auch in Scouting, was ja erstmal dafür spricht, dass man auch mit potenziell weiteren Studios zusammenarbeiten möchte und auch generell schaut, was im Markt alles so möglich ist. Wo steht ihr da gerade? Also, ne, mit wie viel Studios sprecht ihr, mit wie viel potenzielle Games wollt ihr mit ins Portfolio nehmen? Gibt es da schon eine Mission?
Also sprechen tun wir mit viel mehr, als ich eigentlich an den Calls machen könnte in der Woche. Also da reden wir wirklich, weil es so viele geile Projekte gibt. Also ganz viele Devs, die uns immer noch pitchen. Ich glaube, wir haben, also als wir das damals angekündigt hatten, in den ersten 6 Wochen allein, und das war nur Ende 23, 250 oder 300 Pitches bekommen. Und die musste halt erstmal alle durchgucken. Und das sind teilweise Sachen, die da nicht passen, aber ganz oft auch Sachen, wo man denkt, boah, geil, aber da muss ich halt erstmal einsteigen und verstehen, worum geht's hier, wie können wir das machen. Also Gespräche führen wir eigentlich sehr gerne, fast immer, mindestens einmal um das, oder ich zumindest einmal, um zu verstehen, okay, was könnte hier passen. Ich glaube, wie es weitergeht ist, und da haben wir auch schon ein paar Sachen geplant, so, aber mal gucken, wann wir das dann ankündigen, dass man sagt, okay, Titel, die wir mit Instinct 4 nochmal publishen, wird es bestimmt nochmal geben. Vielleicht auch mit anderen Schwerpunkten. Also wir haben jetzt ja bei Terrascape und Megaloot auch gesagt, wir machen 2 verschiedene Genres. Es gibt noch weitere Ideen von Indies, die ganz andere Zielsetzungen haben, wo man sagt, da möchte man sich auch mal ausprobieren und gucken, wie das läuft. Und ich glaube, da wird bestimmt die nächsten Monate nochmal ein paar Announcements kommen, wo man sich dann drauf freuen kann, okay, nochmal ein Spiel von Instinct. Und dann in dem Zuge sind wir vielleicht auch mit dieser Strukturplanung weiter und haben da schon was angekündigt oder wissen, wie wir das tun. Und dann ist das nochmal das Bild so ein bisschen klarer für die Zukunft.
Ich würde einmal gerne zurückspringen zu der Frage davor. Mhm. Jetzt hast du etliche Gespräche, du bekommst Bewerbungen ohne Ende. Wie sieht denn so deine Bewertungsmatrix aus? Also worauf schaut ihr eigentlich?
Das ist eine sehr gute Frage. Bei all den Checkmarks, die man so jetzt setzen kann, um das irgendwie auch messbar oder nachvollziehbar zu machen, ist es sehr viel Know-how und Bauchgefühl für wie passt Content und Creator hiermit zusammen. Und damit meine ich Content des Spiels und die Creator, mit denen wir dann jetzt bei den Titeln zum Beispiel gearbeitet haben. Also schaut man sich ein Megaloot als zweiten Release an, dann sieht man, wenn man versteht, wo unsere Creator, mit denen wir jetzt hier zusammengearbeitet haben, herkommen und was die für Content machen, damit auch wie deren Communities ticken und was sie gerne sehen, sehr schnell, warum man da schnell verstanden hat oder sehr zu Beginn, wo wir das Spiel gesehen haben, wusste, da ist ein Match. Und dieses Match muss quasi abgehakt sein, das ist so das Allerwichtigste, die Prio Nummer 1. Ohne das könnten sonst was für Indikatoren alle sagen, das wird ein Erfolg, wir würden es vielleicht nicht machen. Einfach weil das der einzige Weg ist, um auch coolen Content zu machen und dann dadurch cooles Marketing für die Spiele und dadurch ein erfolgreiches Spiel zu machen. Und ich glaube, das würde ich am ehesten als Faustformel sagen, wie auch immer man das messbar machen will. Ich glaube, da muss man auch viel mit die Leute kennen, die da halt involviert sind, wo wir am meisten Wert drauf legen.
Bin sehr gespannt, wie das weitergeht.
Insgesamt. Ich auch.
Ja. Das glaube ich dir. Wir haben uns hier einen Note gemacht, eigenes Label für Hand of Blood Games. Das hat Johannes ziemlich sicher reingeschrieben als Frage. Würde ich aber gerne auch nochmal aufnehmen.
Mhm. Ja, das haben wir schon angekündigt oder zumindest angeteased, so in dem einen oder anderen LinkedIn-Post und allem oder auch in unserer Pressemitteilung. Die Idee grundsätzlich ist, wir haben das jetzt ja mit Instinct gemacht und da ist natürlich die Creator bei uns auch in Henno und sowas involviert, aber Henno ist natürlich jemand, der, glaube ich, sehr seinen eigenen Stil hat, was auch seine Stärke ist, was auch Spiele und Geschmack angeht. Und die Vision ist dann schon zu sagen, naja, vielleicht macht man quasi die Instinct-Publishing-Sache, wo wir all die Sachen, die ich gerade meinte, wie unser Konzept funktioniert, mit einfließen lassen. Aber man könnte ja auch parallel mit Henno was dediziert nur auf ihn machen, wo er sich auch nochmal anders einbinden kann und nochmal anders mit den Spielen interagieren kann, sich viel vertieft damit auseinandersetzen kann und auch die ab welchem Stadium werden Spiele gezeigt und Co. einfach sich ein bisschen von dem, was Instinct sieht oder Instinct macht, abgrenzt, weil es anders funktioniert und sehr an ihn und seinen Kalender gebunden ist. Also so ein bisschen Unabhängigkeit voneinander wird damit geschaffen, aber auch vor allem halt die Stärken möglichst gut irgendwie hebeln zu können. Und ich glaube, er hat da, und das hat er auch schon in seinem Stream erzählt, gesagt, so diese Sachen, die er wirklich totsuchten will, wo er einfach nur sich drin verlieren will und Content zu machen will, das ist ein Umfang oder eine Herangehensweise, die ganz anders ist, wie wenn wir jetzt sagen, okay, Publishing, wir wollen in dem Spiel so und so einen Case bauen, wo einfach seine Person viel mit drin ist. Und deswegen wird es vielleicht demnächst auch eine Brand geben, die dediziert eben auf ihn dann ausgerichtet ist. Wir planen da gerade auch im Rahmen von wie das wo wann announced wird. Ich glaube, gerade wäre es noch zu früh, um da ins Detail zu gehen, aber die Leute und erst recht die Communities werden es merken, wenn es soweit ist, und dann, glaube ich, auch den Unterschied dadurch spüren, so was genau wir damit meinen und erreichen wollen.
Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, dass viele, viele Devs hoffentlich diesen Podcast hören und du noch viel mehr Anfragen bekommst. Ich glaube, dass diese Szene, ja, also ne, ich hoffe, dass du so viele wie möglich annehmen kannst.
Ich hoffe, du bekommst qualifizierte, gute Anfragen. Viele.
Ja. Ja.
Und nicht viel in der Masse.
Genau, also gerne Quantität und Qualität, da sind wir, freuen wir uns natürlich. Aber ich glaube, für viele auch junge Devs oder auch Devs, die vielleicht schon lange dabei sind, ist das auch mal, wenn man sich vielleicht noch nicht mit euch auseinandergesetzt hat, total spannend, das jetzt heute hier zu hören. Wie ist euer Ansatz? Wie kommt ihr zum Erfolg? Was ist eure Vision? Wo soll die Reise noch hingehen? Und gleichzeitig aber trotzdem zu verstehen, okay, da ist schon relativ viel Anfrage da, das heißt, gebt euch Mühe, was Gutes abzugeben, das meine ich auch vollkommen ernst. Denn ja,
aber dann,
am Ende okay, sollen geile
aber dann lass uns doch mal kommen. Kurz, lass uns da doch mal genau kurz reinhacken. So,
unbedingt.
Wie wünschst du dir denn einen Pitch? Ja. Also wie sieht denn der für dich? Ich möchte ein Spiel entwickeln. Welche Infos muss ich dir geben, damit du eine, also relativ zügig in Anführungsstrichen, aber eine gute Bewertung abgeben kannst
dafür? Das ist der Schnipsel, den Johannes jetzt baut. Dann.
Genau. Was
also,
brauchst du?
Neben den ganzen Hard Facts, dass es das Team so lange dauert und bla bla, ist für mich sehr wichtig, und das hört sich so generisch an, aber wirklich, was ist das, was dein Spiel besonders macht? Und ich muss verstehen können, warum ist das cool für Content Creation? Das kann sehr krass gekoppelt an einen Creator sein, muss es aber auch gar nicht, kann auch ganz per se einfach für Content Creation insgesamt sich gut eignen. Wenn das gut rübergebracht wird, dann gehen ja die Maschinen los, die dann die Geschichte spinnen, die dann sehen, okay, so könnte Content aussehen. Das ist das, was wir mit den Spielen machen können. Und das ist so die wichtigste, diese Checkmark, die ich eben meinte. Wenn das Devs sehr schnell, sehr früh rüberbringen, geht das eigentlich am schnellsten, dass wir auch wissen, okay, in die Richtung kann das gehen, lass bitte sofort quatschen. Was aber viele auch mittlerweile tun. Viele haben das, glaube ich, ganz gut verstanden, wo wir Wert drauf legen. Und schicken dann direkt mit, okay, hey, hier sehe ich folgende Idee, die ihr damit umsetzen könntet. So, die wir dann vielleicht noch schleifen, aber wo man denkt, ja, okay, I get it, du verstehst unser Konzept. So, und dann kommt man auch sehr schnell ins Gespräch.
Und das ändert auch die Art und Weise, wie Devs mit Publishern in Zukunft, zumindest in dieser Bubble jetzt, in der wir uns gerade bewegen, zusammenarbeiten und dann vielleicht auch neue Wege findet, wie man Leute erreicht.
Ja.
Also wirklich sehr, sehr cool. Freut mich, dass ihr auch in dem Bereich wieder Innovationskraft reinbringt, gerade auch wieder im deutschen Markt. Wir sind ja auch sehr gut immer darin, als Deutsche zu meckern. Deswegen Hut ab, Chapeau, bis hierhin.
Eine kurze Frage. Ja. Einfach nur, weil ich das jetzt gesehen hatte. Wir haben das noch gar nicht angesprochen, aber die NIP Group hat ja auch ein Publishing Vertical announced. Und die machen das aber für den, und ich habe jetzt noch mal kurz die Zahl aufgegriffen, ne? Also das ist jetzt aus Bloomberg ein Zitat, also NIP Group wird Spiele publishen für den 50 Milliarden Markt in China, wo irgendwie fast 70% von Mobile Games kommen. Habt ihr eine Plattform, auf die ihr euch fokussiert, oder seid ihr auch offen für Mobile oder sonstige Dinge? Jetzt verstehe ich das mit der Streamability, ne, aber also habt ihr da irgendwie fixe Regeln oder sagt ihr, hey, Mobile würden wir alle auch machen?
Alles geht, nichts muss, wenn es Sinn ergibt. Also ich sehe nicht, dass ein Henno sich da hinsetzt und irgendwie im Stream plötzlich Mobile Games zockt, weil das wäre einfach nicht. Aber ich schließe es gar nicht aus, dass Mobile per se ein interessanter Markt ist, wo man vielleicht sich auch mit anderen Wegen, mit Content-Creatern und sowas da zusammentun kann. Von daher, ich glaube, gerade sind wir im Steam-PC-Markt, da wo wir herkommen und wo wir uns zu Hause fühlen, auch ganz, fühlen uns ganz wohl. Aber ich glaube, da sind keine Limits gesetzt, wenn man das irgendwie mal ausbauen möchte. Spannend, dass du das mit China sagst, gerade weil das ein Markt ist, wo wir auch um diese Blackbox, die ich meinte, wissen, okay, das ist was, wo wir jetzt gerade nicht so den Fokus drauf legen, einfach weil es auch nicht wir wären oder wir, glaube ich, gar nicht könnten. Aber sehr viele Leute, die jetzt auch so Erfolge gesehen haben, wie zum Beispiel Black Myth Wukong und sehen, okay, krass, Spielerschaft in China im asiatischen Markt, AAA-Titel und so, aber anders, ist schon crazy, was da für Nummern erreicht werden. Ob man das erreichen muss oder ob wir das wollen, mal schauen. Ich glaube, wir haben auch ein paar andere Ziele noch mit bei, die nicht nur auf größer, schneller, besser gehen.
Ja, und sonst sprecht ihr einfach mal mit Notwin und baut ein Mobile Game für den indischen Markt.
Genau so, ja.
Hat man ja zugeworfen, ein paar Leute.
Und dann geht das durch die Decke.
Haben wir Themen noch gar nicht angesprochen, Melvin, Dinge, die du vielleicht auch gerne mal loswerden wollen würdest, wenn wir heute eh schon die Chance haben, mal hier in dieser Runde zusammenzusitzen?
Ich glaube, wir haben einen ganz coolen Überblick gegeben, so okay, was machen die da eigentlich? Warum steht da jetzt plötzlich Publishing bei Instinct mit dran? Und die Core-Message ist halt, hey, wir haben das jetzt mal ausprobiert und jetzt sind wir gerade erst dran, das zu festigen und gucken, in welche Form wir das gießen wollen. Was ich, danke für die Chance, das hier einmal so darzustellen, auch nochmal mitgeben will, meldet euch gerne. Also klar, meine Inbox ist voll, aber trotzdem, wir nehmen uns immer noch vor, dass wir mit all den Titeln wenigstens einmal uns im Detail das anschauen und gucken, was geht. Die meisten Sachen, wo man vielleicht denkt, okay, hey, ich habe hier doch nur so einen läppischen Prototyp, weiß gar nicht, ob das was für die ist. Ey, vielleicht ist das genau dieser Rohdiamant, wo man dann dran schleift und dann kommt was richtig Geiles bei raus. Und da sind wir noch nicht komplett voll oder sagen, wir könnten nichts Neues mehr annehmen oder drehen. Da sind wir noch Startup genug für so. Und das ist, glaube ich, die einzige Message, die ich hier noch mitgeben kann.
Vielen, vielen Dank dafür, mein Lieber.
Danke
euch. Zu unserer guten, allerletzten Frage, die wir immer stellen und unbedingt hoffentlich auch mit tollen Möglichkeiten beantwortet bekommen. Wer sollte denn bei uns unbedingt mal Gast in der Show werden?
Also ich habe lange überlegt, wen ich jetzt mit Eigenwerbung aus der Holding bei uns nennen könnte. Da sind mir sehr viele eingefallen, die auch schon öfters hier waren. Habe mich aber dagegen entschieden. Ich sage, ladet doch mal wen von Game In ein. Die Initiative, die sich ja auch mit Sexismus beispielsweise in der Games-Branche auseinandersetzt, das sind sehr tolle Damen, die das organisieren. Wir sind da auch Mitglied seit Gründung. Und ich finde, dass die gute Sachen machen und auch gerne mal hier so ihre Arbeit darstellen könnten. Von daher würden mir die am ehesten einfallen.
Nice. Ich hoffe, Johannes kann connecten. Ja, würde uns sehr freuen.
Ich hab noch einen Plug, den ich einfach nur setzen will. Und da kann der Johannes, das ist jetzt leider ein Arbeitsauftrag, da muss er das mal recherchieren. Ich hab mich mit dem Bene unterhalten, also Bene Wenk, ehemals DPA-Bene. Und ich weiß, der macht ja jetzt, also der hat ja jetzt Formate, ne? Also es geht um News, aber er hat eben auch so einen, er hat mir mal einen Sticker in die Hand gedrückt, den habe ich nämlich gerade noch geholt. Chatpoint auf Twitch. Und das ist halt, ne, Games, Popkultur und Gesellschaft. Und er hatte mir mal erzählt, das hat er mir so nebenbei einfach eingeworfen und ich würde das gerne mal, ich hätte da gerne mehr Kontext zu, Johannes. Er hatte mal irgendwie reingeschmissen, hey, wir haben uns auch mal die Frage gestellt, machen uns Indie-Spiele zu besseren Menschen? Und das ist jetzt, also ich habe leider den Kontext nicht, ne? Ich bin super schlecht vorbereitet. Ich hätte das eigentlich recherchieren müssen, auch worum es da ging. Aber ich fand diese Fragestellung erstmal total lustig und ich wollte ihm einfach, weil wir gerade über Indie-Spiele und so gesprochen haben, ich wollte ihm diesen Plug geben, vielleicht finden wir diese Folge und können das einfach hier auch mal verlinken. Weil, also das sind einfach so Dinge, wo ich mir denke, okay, das ist, also auch die Frage muss halt auch erstmal kommen.
Auch ohne Kontext lautet die Antwort ja, definitiv, würde ich sagen.
So, jetzt halte ich die Klappe.
Ja, und Melvin, falls du noch letzte famous words hast, gehen die an dich. Sonst würden wir einfach erstmal vielen, vielen Dank sagen, dass du dir die Zeit genommen hast. Du fährst heute noch auf die Nerdicon.
Yes,
und genau. Hast dort noch einen Speaker-Slot. Deswegen vielen Dank, dass du es auch möglich gemacht hast. Gerade für meine Wenigkeit war das Gold wert.
Klar, gerne. Der Tag hat ein bisschen früher gestartet als sonst so, weil wir jetzt früher angefangen haben. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Von daher danke auch euch. Letzte Worte habe ich nicht. Ich hoffe, wir sehen uns. Meldet euch, wenn ihr coole Indies habt. Wir haben Bock. Und auf bald.
Danke dir.
Tschüss.
Bis dahin. Ciao.
System Shutdown. Vielen Dank für den Shoutout. Hier ist Bene. Wie sind wir auf dieses Thema gekommen? Große AAA-Titel, die wollen ein möglichst breites Publikum, deswegen müssen die möglichst anschlussfähig sein. Bei Indies ist es so, die haben ein kleineres Publikum, deswegen können sie mehr ausprobieren, zum Beispiel auch inhaltlich oder mit Themen, die sie aufgreifen. Ne? Also wir kennen alle diese Indie-Titel, die dann so ein bisschen Mental Health zum Beispiel thematisieren oder ein bestimmtes politisches Thema. Wir haben uns erstmal die Titel auf der Indie Arena Booth angeschaut, vor allem danach, dass sie gesellschaftliche Themen aufgreifen und haben erst so gedacht, ja, wie gesagt, Richtung Mental Health oder vielleicht auch ein bisschen Cozy Games, vielleicht auch politisch. Dann haben wir daraus eine spitze Fragestellung gemacht, machen uns Indie-Spiele zu besseren Menschen, weil sie eben so wichtige Themen transportieren und wir uns da wirklich in die Rolle von bestimmten Leuten reinversetzen können. Und das ist auch so unsere Aufgabe, mit gutem Journalismus in verschiedenen Nerd-Nischen gute Themen besprechen. Und ja, wenn ihr darauf auch Bock habt, dann schaltet gerne mal ein auf Twitch, chat_point. Und ich freue mich, wenn ihr mal vorbeischaut.